Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble in dieser Woche mit dem sehr spannenden Thema Personalspekulation. Eine große Freude, wer wird neuer Chef der CDU, wer wird Kanzlerkandidat der Union? Mein Name ist Egon Huschitt.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Guten Tag, ich bin Matthias Banners.
Stefan, sag mal kurz, was gibt's für Journalisten Schöneres als Personalspekulation?
Ja, es gibt zumindest, wenn man sich das so durchliest, was so los ist in den Medien, dann vermutet man, dass es nicht viel Schöneres gibt. Und gerade jetzt in der Personalspekulation, über die wir heute reden wollen, da ist ja auch eine sehr, sehr große Dynamik drin, weil irgendwie alle Beteiligten es einfach in schöner Regelmäßigkeit schaffen, medial so richtig schön von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen zu springen und man eigentlich gar nicht so genau weiß, wo man anfangen soll, wenn man das analysieren will.
Ach, findest du Fettnäpfchen? Ich denke, dass sich eigentlich einige der Kandidaten ganz gut schlagen. Der Herr Merz zum Beispiel, der jetzt ja auch wieder verstärkt in den Medien auftaucht und natürlich kein offizielles Amt hat. Und naja, der Mann aus Bayern im Hintergrund, Herr Söder.
Ja, so sehr im Hintergrund ist er ja gar nicht. Aber lass uns doch mal kurz gucken, was haben wir denn alles im Angebot? Wir haben das Tandem aus Armin Laschet und Jens Spahn, wo nicht ganz klar ist, wie das Tandem sich weiter bewegen wird. Dann haben wir Friedrich Merz, der mit grünem Jackett und grüner Krawatte sich vom Spiegel fotografieren lässt. Dann haben wir Norbert Röttgen, der, glaube ich, auf ein Ministeramt schielt und dachte irgendwie auch über die Kanzler, über zumindest die Andeutung einer Kandidatur könnte es was werden. Und es gibt auch mittlerweile Stimmen, die sagen, es gibt für AKK die Chance auf eine Wiederkehr. Was ist denn die wahrscheinlichste Konstellation? Wer wird im Dezember Parteichef der Union, der CDU?
Also ganz ehrlich, Leute, ich finde das ganz schwierig, das aktuell irgendwie abzuschätzen. Es sieht ja dann doch danach aus, als würde Söder sich da doch langsam vorsichtig positionieren. Und ich denke, wenn er das tatsächlich tut, hätte er wahrscheinlich aktuell die besten Chancen. Man darf aber auch Merz nicht unterschätzen, weil der ja doch immer wieder mal irgendwie ein Comeback schafft. Allerdings, das muss man dazu sagen, auch regelmäßig dann immer nur den zweiten Platz einnimmt, eigentlich egal, gegen wen er antritt. Insofern eine sichere Nummer ist das nicht. Und wer ja wirklich abgestürzt ist ohne Ende, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, ist ja das Duo Armin Laschet, Jens Spahn. Ich meine, das größte, bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, der Ministerpräsident plus der Gesundheitsminister in einer Pandemie hatten ja wirklich alle Karten auf dem Tisch, um ihre Popularität richtig schön nach oben zu schrauben, haben aber eigentlich eher genau das Gegenteil gemacht.
Aber ist denn Jens Spahn wirklich so stark abgestürzt? Ich habe das Gefühl, dass seine Außenwahrnehmung doch immer noch recht positiv ist. Er hat nämlich in dieser Pandemie nicht wirklich was großartig falsch gemacht, oder? Außer vielleicht ein paar Mund-Nasen-Schutz-Händler nicht rechtzeitig zu bezahlen.
Also Matthias, wenn er was nicht falsch gemacht hat, dann ist es, weil er einfach nichts gemacht hat. Zumindest nichts, was man irgendwie sehen konnte. Wir hatten wahnsinnig Probleme mit der Belieferung von Schutzkleidung und Schutzmasken am Anfang. Dann gab es totale Unstimmigkeiten mit dieser Warn-App. Dann gab es totale Unstimmigkeiten, wie die Bundesländer sich koordinieren, dann hieß es plötzlich, ja, das machen jetzt die Länder, das geht den Bund gar nichts mehr an. Also er hatte 1000 Möglichkeiten, sich zu profilieren und hat die einfach nicht genutzt. Also stimmt, er hat jetzt natürlich auch nicht gesagt, also er hat jetzt keinen Riesenmist gebaut irgendwo, aber wenn er in den Medien ist, dann ja eher so, weil er untätig ist oder weil er doch kritisiert wird. Jetzt zumindest in meiner Filterblase gibt es jetzt gerade wieder ziemlichen Aufruhr, weil der Bundestag ein Gesetz erlassen hat, wo drin steht, dass Menschen, die sehr intensive Betreuung brauchen, in Heime eingewiesen werden können, was sowohl bei dem Pflegepersonal als auch bei den Betroffenen für einen Riesenaufschrei führt. Also irgendwie, wenn er was macht, habe ich das Gefühl, ist das nicht sonderlich populär und er macht halt auch einfach nicht so viel Sichtbares.
Na gut, aber dieses Thema Intensivpflege, ich bin da auch kein Experte, aber unser Mitgliedsverband BPA, das ist der größte Verband, der in Deutschland private Pflegeheime vertritt, hat sich zu diesem Intensivpflegegesetz am Ende dann wie halt doch positiv geäußert. Also die haben das gestern in einer Pressemeldung begrüßt. Also ganz so schlimm kann es irgendwie halt nicht gelaufen sein.
Ist das denn in der Pandemie, wo wir jetzt noch vor Wochen gefühlt gesagt haben, die Leute alle in Heime zu stecken, gerade wenn es Risikopatienten sind, ist eine total dumme Idee, weil die dann da alle konzentriert aufeinander hocken und sich gegenseitig anstecken. Und jetzt wird ein Gesetz erlassen, was genau das forciert. Das ist doch, also das muss man doch auch als Nicht-Experte sehen, dass da irgendwie was nicht zusammenpasst, zumindest kommunikativ.
Na gut, ich denke, wir haben da ein Risiko, wunderbar vom Thema abzuschweifen, aber diese Intensivpflegeeinrichtungen sind sehr, sehr klein und da sind die einzelnen Bewohner auch voneinander getrennt und sowieso ans Bett gefesselt.
Aber zumal zurück zum Thema kommend, Jens Spahn ja in dieser mittlerweile recht unglücklichen Konstellation mit Armin Laschet ist, der ja an sich ganz likable war, aber eben in der Covid-19-Krise sich doch mehr als einen Fehler erlaubt hat. Die Frage ist, wird dieses Tandem bis Dezember, bis zum Parteitag der CDU weiter bestehen oder wird dieses Tandem aufgelöst werden und wird in dem Fall dann Jens Spahn selber nach dem Parteivorsitz greifen?
Na gut, wir haben noch eine weitere Variante, dass in dem Tandem, wenn man das als Fahrradbild irgendwie halt mal nimmt, dass die beiden Plätze vertauscht werden und der, der jetzt hinten sitzt, nach vorne rückt.
Haltet ihr das denn für wahrscheinlich?
Ich gerade nicht, zumal ich eben glaube, dass Armin Laschet, egal ob er vorne oder hinten sitzt, im Moment eher eine Last ist als eine Hilfe ist, in dieser Partei Karriere zu machen.
Na gut. Er ist Ministerpräsident der CDU in also NRW, in der Herzkammer der Sozialdemokratie, in dem größten deutschen Bundesland. Und klar, letztendlich so eine Corona-Gesundheitspandemie-Krise ist natürlich eine Geschichte, wo ich von Tag zu Tag steuern muss und wo sich auch Dinge irgendwie halt ständig ändern und wo ich natürlich zwangsläufig Fehler machen kann.
Aber er ist dann am Anfang schon sehr nach vorne geprescht, hat sehr stark irgendwie seinen sehr eigenen Weg bestimmt und tatsächlich auch entgegen viele Warnungen von Experten hat er eben das Land geöffnet, hat sehr viele Dinge getan und hat in der ganzen Tönnies-Geschichte sehr spät reagiert und das Ganze erstmal laufen lassen. Das ist ja nichts, was jetzt plötzlich über Nacht gekommen ist.
Eben, also ich finde gerade seine Performance ist ja wirklich sehr schwach gewesen, wenn ich mich erinnere, als das Ganze anfing. Ist NRW vorgeprescht und hätte beinahe ein Gesetz erlassen, wodurch im schlimmsten Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbetrieb gezwungen hätten werden können, zu arbeiten, selbst wenn sie teilweise schon in Rente gewesen wären oder eben gar nicht mehr arbeiten in dem Bereich. Das wurde so gerade gekippt, weil es erst hieß, ja, das ist alles so wahnsinnig eng und wir brauchen dieses Personal. Und dann war er der Erste, der diese wahnsinnig weitreichenden Lockerungen gemacht hat. Also genau das Gegenteil von dem getan, was er Wochen vorher noch gesagt hat. Und dann haben wir jetzt noch den Fall Tönnies. Also ich finde, da hat er sich an allen Stellen echt nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich weiß nicht, wie man sich davon erholen soll. Da muss schon einiges passieren, was das überdeckt.
Also ich würde dabei bleiben, auch diese Lockerungspolitik zu verteidigen, weil wenn wir uns jetzt die Situation der Wirtschaft anschauen, es ist natürlich schwierig und letztendlich da haben dann die einzelnen Tage bzw. Wochen irgendwie halt schon einen Unterschied gemacht und auch so schnell wie möglich irgendwie halt wieder aus dem Lockdown rauszumarschieren, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt. Das war aus meiner Sicht genau richtig, wie er das gemacht hat.
Ja, aber er ist schon sehr nach vorne geprescht und während alle anderen noch ein bisschen vorsichtiger waren, ist er da sehr nach vorne gegangen, eben auch tatsächlich nicht zwingend überall mit Erfolg.
Ja gut, aber diese Schlachthofgeschichten, das sind natürlich Einzelfälle und es gab ähnliche Probleme auch in anderen Bundesländern.
Ja, ich würde das nicht so einfach abtun, ehrlich nicht. Also, weil das hat ja schon was Strukturelles und die ganzen Verbindungen, die da jetzt aufkommen zwischen, also ich sage nicht, dass das erst seit Laschet so ist. Da wird sicherlich zwischen der Vorgängerregierung und Tönnies auch Gemauschel gegeben haben, aber diese ganzen Verbindungen, die da jetzt zutage kommen und dass er sich dann in so eine Pressekonferenz stellt und was sagt, was auch so verstanden werden kann, als habe man das halt vorher nicht so genau genommen mit der Kontrolle, weil es halt eben so ein großer und anerkannter Betrieb gewesen ist, das ist ja auch nicht gerade förderlich. Also nach wie vor, finde ich, macht er einfach keine gute Figur und wirkt oft überfordert. Ich habe ein witzigen Vergleich mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo jemand meinte, Armin Laschet wirkt so wie ein Kind, was gerade die Straße überquert und dann wird die Ampel rot und das dann ganz hektisch wird. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Vergleich.
Das stimmt tatsächlich, irgendwie der Vergleich, glaube ich, trifft das sehr gut. Lass uns doch noch kurz auf die anderen Optionen gucken, die es so gibt. Wie stehen die Chancen von Friedrich Merz?
Ich glaube, gar nicht so schlecht. Er hat so einen Appeal halt an diese alteingesessene Wählerschaft. Ich glaube weniger an die jungen Leute. Er hat sich ja jetzt auch mit Luisa Neubauer so ein Wortgefecht geliefert, wo er auch gerade von der jüngeren Generation sehr viel kritisiert wurde, weil er da so ein bisschen herablassend und onkelig wirkte. Aber das ist ja auch nicht seine Zielgruppe. Also ich glaube, bei seiner Zielgruppe kommt er sehr gut an und da gibt es schon noch viele, ich sage jetzt mal eher männliche, eher ältere Wähler, die das halt auch so aussprechen, dass sie sagen, ja, wir wollen da nochmal einen, der irgendwie Kante zeigt, der konservativ ist und der das auch ausspricht. Und da ist er dann ja schon, denke ich, für diese Leute der Traumkandidat und hat vielleicht insofern auch einen Vorteil gegenüber Söder, weil der halt eben doch noch so diesen Bayern, diesen Lokalkolorit hat und da ja auch sehr viel Wert drauf legt, dass er eben erstmal Bayer ist und dann Deutscher.
Letztendlich, und der Vorsitzende wird eben von der Partei gewählt, von 1000 Delegierten. Und die Frage ist letztendlich, mit welchem Kandidaten glauben die Delegierten am ehesten eine Chance zu haben, den nächsten Kanzler zu stellen. Wie schätzt ihr die Partei selber ein? Auf wen könnte die Partei eher abfahren? Mit wem glaubt die Partei eher, dass sie etwas gewinnen kann? Ist es Friedrich Merz? Ist es vielleicht Annegret Kramp-Karrenbauer in zweite Chance? Ist es Jens Spahn? Ist es Armin Laschet oder gar Norbert Röttgen?
Na gut, ich glaube, interessant ist bei deiner Aufzählung, dass du da den Herrn Söder rausgelassen hast. Und ich sehe es eigentlich auch so, dass diese Wahl auch schon eine Vorschau auf die Kanzlerkandidatur ist. Also jeder, der da irgendwie halt gewählt wird, der wird sich auch dann irgendwie halt sehr schwer damit tun, den Herrn Söder nach vorne zu lassen.
Ja, aber zunächst mal muss die Partei ihren Vorsitzenden suchen und da ist, glaube ich, sehr zur Erleichterung der CDU ein CSU-Kandidat nicht möglich. Deswegen ist eben die Frage letztendlich, sucht sich die Partei einen Kandidaten, von dem sie glaubt, dass mit ihm ein Kanzler Söder zu machen ist, oder sucht sich die Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin, mit dem die Partei glaubt, dass sie damit selber das Kanzleramt weiterhin bewohnen kann? Gehen wir doch mal durch, wie seht ihr die Chancen auf ein Comeback von Annegret Kramp-Karrenbauer?
Also das halte ich eigentlich für eher unwahrscheinlich. Also sie ist ja da dann doch relativ hart auf Widerstand gestoßen und dem sie dann ja letztendlich nachgegeben hat. Und auch ihre aktuellen, ja, das bewegt sich jetzt ein bisschen was als Verteidigungsministerin. Sie hat jetzt diese KSK-Geschichte, wo sie dann ja auch aktiv geworden ist und noch mal so ein bisschen präsenter geworden ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das reicht, dass sie noch mal ein Comeback hat als Parteichefin.
Also ich tue mich auch deswegen schwer, weil dieses zuerst hin und dann wieder zurück, das ist, glaube ich, sehr schwer zu kommunizieren. Und mir fehlt auch wirklich eine überzeugende Performance als Bundesverteidigungsministerin. Also da würde ich mir wünschen, sie wäre ein Stück mehr Herz und Seele mit den Soldaten. Und das ist sie aus meiner Sicht nicht.
Das ist Annegret aus dem Saarland tatsächlich nicht. Die andere Frage ist, was hat Norbert Röttgen bewogen, sich um den Parteivorsitz zu bewerben? Und welche Chancen rechnet ihr aus für ihn?
Also ich sehe da eigentlich keine Perspektive für Herrn Röttgen. Also Außenpolitik, da kann er wirklich sehr überzeugend reden und auftreten. Gar keine Frage. Aber ich denke, ihm fehlt irgendwie halt der Rückhalt aus der Partei und auch ihm fehlt auch die Überzeugung der Mitglieder, dass mit ihm was zu gewinnen ist.
Ja, also das denke ich auch, dass das halt vor allem der fehlende Rückhalt ist. Also selbst wenn er in einigen Themen sich stärker profilieren sollte noch als die anderen Kandidaten, da muss schon einiges passieren, damit die anderen ihren Rückhalt verlieren sozusagen. Er hat ja einfach keinen Landesverband, der ihn als den Favoriten da reinpusht.
Welche Landesverbände werden es denn sein, die den großen Einfluss haben werden im Dezember beim Parteitag?
Na gut, NRW ist der größte Landesverband und die haben natürlich die Wahl zwischen drei Kandidaten, was es irgendwie halt sehr interessant macht. Aber ich sehe da auch immer noch einen Vorteil für den Herrn Laschet, weil er, wie sich das für mich anfühlt, auch noch irgendwie halt den größten Rückhalt hat, also gerade auf lokaler Ebene, auch aufgrund seines Amtes als MP.
Aber die Frage ist tatsächlich irgendwie, glaubt der Rest der Partei daran, dass man mit ihm einen Blumentopf noch gewinnen kann, oder ist es eben soweit verbrannt? Wäre es nicht auch eine Option, Jens Spahn nach vorne zu schieben?
Also ich glaube nicht, dass nach der Performance, die beiden jetzt hingelegt haben, dass das so einen wahnsinnigen Unterschied machen würde, wer von den beiden da jetzt in erster Reihe steht. Ich meine, Spahn hat sich ja, denke ich, auch bewusst als die Nummer zwei da aufstellen lassen, weil er ja auch einfach noch ein bisschen jünger ist als die anderen Kandidaten und sich gesagt hat, dann steige ich halt von da aus dann auf zum Vorsitz. Und dass man da einfach noch ein bisschen Zeit hat zur Vorbereitung und er sich da nicht verbrennt. Ich weiß nicht, ob er in so einer kritischen Phase jetzt bereit ist, sich da voll in den Wind zu stellen. Also das würde mich wundern. Und in der Hinsicht gebe ich dir schon recht, Matthias. Ich denke tatsächlich, dass vom Rückhalt im NRW-Landesverband wahrscheinlich Laschet noch ein bisschen die Nase vorne hat. Ich bin gespannt, ob das hält bis zur Wahl dann. Die soll ja dann erst in ein paar Monaten stattfinden. Aber aktuell sieht es für mich auch so aus, als würde er da eher die Nase vorn haben.
Dann blicken wir noch mal einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, die Union hat ihren Kandidaten gefunden für den Parteivorsitz. Wer wird dann der Kanzlerkandidat der Union? Welche Chancen hat Markus Söder? Ich finde seine Performance in den letzten Wochen, sehr viele Interviews gegeben, sehr viel seinen Kurswechsel in vielen Punkten erklärt. Alles in allem kommunikativ alles richtig gemacht. Trotzdem die Frage, wie sehr sind seine Chancen in der Union als Kanzlerkandidat aufgestellt zu werden und wie sehr sind die Chancen dann da, dass er auch gewählt wird?
Na, ich könnte mir eher vorstellen, dass es klappt, wenn Friedrich Merz nicht CDU-Vorsitzender wird, weil Merz wird sich halt diese Kandidatur irgendwie halt auf keinen Fall nehmen lassen. Bei allen anderen Kandidaten, also die Chancen haben, sprich Laschet oder Spahn, könnte ich mir das irgendwie halt durchaus vorstellen, dass man Söder da den Vortritt lässt.
In welche Kombination hätte denn Söder die meisten Chancen? Mit welchem Parteivorsitzenden wäre er denn zu einem Kanzlerkandidaten der Union zu machen?
Puh, schwierig. Also ich denke schon, dass er, ja tatsächlich, also wenn er sich dann da neben so einem Merz aufstellen lassen muss, ich glaube, dafür sind die beide zu bissig, ist halt die Frage. Ich denke, das hängt auch sehr von dem Status der Union ab, dann, wenn es dann soweit ist, dass der Kanzlerkandidat gekürt werden soll. Ich denke auch tatsächlich am ehesten noch, wenn wir das Duo Laschet-Spahn haben, aber das kann ich jetzt auch nicht so, also ich finde, das ist schwer zu prognostizieren. Was man halt sagen muss, ist, Söder macht ja kommunikativ, ist halt so ein bisschen der Typ der großen Gesten. Ich erinnere mich noch, wie er sich, als das Klopapier knapp wurde, zu Beginn der Kontaktbeschränkungen, dass er dann in irgend so ein Werk gefahren ist und sich vor so einer riesigen Palette Klopapier hat fotografieren lassen, was ja eigentlich total cheesy ist, aber irgendwie ist das total angekommen und er hat das echt geschafft, sich in dieser ganzen Krise, obwohl er bei vielem sicher nicht durchsetzen konnte und auch öfter mal die Richtung gewechselt hat, er hat es trotzdem immer irgendwie geschafft, sich als Macher darzustellen und ich denke, es hängt viel davon ab, wie sehr er es schafft, dieses Image jetzt rüber zu retten. Ich meine, wir wissen auch noch nicht, wie dann im Winter die Situation ist. Es gibt ja auch genug Virologen, die sagen, wir kriegen dann nochmal eine zweite Corona-Welle. Insofern, das wird dann ja sicherlich das auch beeinflussen. Und deswegen, ich denke, in dieser Wahl und im kommenden Jahr hängt mehr von den äußeren Umständen ab, als vielleicht sonst bei solchen Wahlen.
Ja, das würde ich auch nochmal unterstreichen, Stefan. Also ich sehe da auch einfach noch sehr viel Spielraum, dass sich da auch ein bisschen was bewegt. Wenn, also für den Fall, dass wir jetzt Spahn und Laschet vorne haben, wobei bei Spahn würde ich irgendwie halt sogar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit auch noch etwas größer, dass der Herr Söder das am Ende machen darf. Und bei Laschet, gut, da muss man irgendwie halt schauen, was passiert denn weiter auf Länderebene in Bayern und in also NRW. Das wird natürlich irgendwie halt dann auch darauf abstrahlen, wer nachher die besten Chancen hat. Und wenn wir uns auf Bundesebene irgendwie halt die bayerischen Themen anschauen, da haben wir ja immer noch irgendwie halt das Mautdebakel von dem Herrn Scheuer. Das sind natürlich auch Sachen, die irgendwie halt den Bayern nochmal auf die Füße fallen könnten und damit auch dem Herrn Söder.
Aber klebt das wirklich an Markus Söder oder klebt das nicht an, an Andreas Scheuer? Ich finde ja tatsächlich in der Außenwahrnehmung schafft das Söder mal ganz gut irgendwie aus all diesen Dingen, die seine Partei macht, der er vorsitzt, relativ gut von sich wegzuhalten.
Naja gut, ich habe das Gefühl, die CSU ist irgendwie halt schon sehr stark eine Extrawurst für Bayern-Partei. Und das wird auch immer wieder deutlich.
Wenn wir auf den Deutschland-Trend von Anfang Juli gucken, da liegt die Union bei 37%. Und die Frage ist, kann sie diesen Wert halten, wenn der Spitzenkandidat Markus Söder ist?
Ja, ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also dieses Bayern-Extrawurst Ding, das scheint ja schon bei vielem durch und es ist auch tatsächlich so, dass ja die CSU-Minister sich jetzt in den letzten Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, also keiner von denen. Und also der unauffälligste war noch Gerd Müller, von dem hat man halt einfach nichts gehört. Und deswegen, ja, ich denke auch, das ist tatsächlich ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, wie das wahrgenommen wird. Und was, denke ich, auch ein Risiko wäre für die Union, dass eben dann auch dass sie dann anfälliger wird für Kampagnen auch von politischen Gegnern, die sagen, ja, wenn er den jetzt wählt, dann sind wir jetzt erstmal 4 Jahre die Bayernrepublik. Das würde ich zumindest machen, wenn ich da die SPD oder so beraten würde bei ihrer Kampagne.
Und natürlich ist die Frage auch, letztendlich ist Söder bereit, das Risiko einzugehen und ist er dann bereit zu scheitern? Das ist eben auch die Frage, glaube ich, die wir bis Herbst geklärt sehen werden, denn irgendwann muss Söder sagen, ob er springt oder nicht springt.
Ja, es ist, glaube ich, auch sehr attraktiv, erstmal weiterhin Ministerpräsident in Bayern zu bleiben und da vielleicht auch nochmal irgendwie halt eine Wahl zu gewinnen, ohne auf die Freien Wähler angewiesen zu sein.
Absolut, die Frage ist halt nur, gibt es so eine Chance, so ein Momentum, wie es sich im Moment abzeichnet? Wird es so eine Situation noch einmal geben vor der nächsten Wahl? Söder ist jetzt 53 Jahre alt. Die Frage ist, wird er bis zur nächsten Wahl die Chance haben, nochmal überhaupt in Frage zu kommen als Kanzlerkandidat? Oder wird sich die Union bis dahin so zusammengeruckelt haben, dass sie überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, jemanden aus Bayern in Erwägung zu ziehen?
Ja, das stimmt natürlich. Die aktuelle Situation liefert ihm schon eine recht einmalige Gelegenheit. Das ist zumindest mehr als unsicher, dass das sich einfach so nochmal reproduzieren lässt. Aber ich finde auch, die anderen Punkte sind einfach sehr valide. Also seine Machtbasis in Bayern ist ja jetzt auch gewachsen durch sein Krisenmanagement oder durch das, wie sein Krisenmanagement empfunden wurde. Und das ist natürlich auch eine attraktive Option, einfach zu sagen, ich hole mir doch nochmal nur mit der CSU eine absolute Mehrheit, das ist nicht mehr so unwahrscheinlich und bin dann hier relativ unangetastet, anstatt mich in Berlin den ganzen Winden von links und rechts auszusetzen und mindestens einen Koalitionspartner mir suchen zu müssen und halt die CDU dann die ganze Zeit im Nacken zu haben.
Na gut, und es ist natürlich auch so, wenn wir mal in die jüngste Vergangenheit schauen, wir hatten überdurchschnittlich viele Kanzlerkandidaten der CSU. Also Strauß, Stoiber und gut, auf der anderen Seite Merkel und Kohl. Also
tja, dann ist die Frage tatsächlich irgendwie, wo wären die Wähler bereit, ihr Kreuz zu machen? Aber zunächst mal muss die CDU selber ihr Kreuz machen im Dezember. Ich danke der Runde sehr, ich fand das sehr interessant.
Ich auch, vielen Dank an euch und bis zur nächsten Woche.
Es hat mir Spaß gemacht, tschüss.
Das war Berlin Bubble.